Mysteriöse Signale aus Washington. Plant Donald Trump nun also doch den Bodenkrieg im Iran? Dafür gibt es noch weitere Hinweise. Etwa irritierende Äußerungen über Verbündete, die angeblich in den Krieg drängen. Aber auch Aussagen, die offenbar ein Ziel haben, Panik zu erzeugen. Welche das sind, erfahren Sie gleich im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in der Sendung Neues im Fall Colin Fernandes. Die Staatsanwaltschaft bricht ihr Schweigen, exklusiv bei Auf 1. Und vertuschte Vergewaltigung in Berlin. Klicken jetzt bald die Handschellen? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Seltsame Veröffentlichungen des Weißen Hauses sorgten heute Morgen für Spekulationen. Auf dem offiziellen X-Kanal erschien in der Nacht ein Video mit verzerrter Stimme. Der Ton kündigt, rückwärts abgespielt, eine wichtige Verlautbarung ab. Könnte es sich dabei um eine Bodenoperation handeln? Zum Iran-Krieg und der Rolle von Donald Trump gleich mehr im Schwerpunkt des Tages. Doch zunächst weitere wichtige Meldungen vom Freitag. Der Deepfake-Skandal um Schauspielerin Colin Fernandes wirft neue Fragen auf. Zwar nahm die Staatsanwaltschaft Itzehoe am Freitag Ermittlungen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen auf, wie die Behörde bestätigte, allerdings aufgrund von Medienberichten. Wie Auf 1 bereits berichtet hatte, stellte die Staatsanwaltschaft ein Verfahren zunächst ein, mangels Beweisen. Fernandes erklärte später gegenüber der Bild, sie sei nie zur Vorlage weiterer Beweise aufgefordert worden. Doch nach Recherchen von Auf 1 ergibt sich ein anderes Bild. Der zuständige Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rako bestätigte unserem Sender exklusiv, Fernandes sei sehr wohl gebeten worden, Unterlagen nachzureichen. Demnach wurde sie per Post an die von ihr selbst angegebene Adresse angeschrieben. Eine Rücksendung wegen Unzustellbarkeit habe es nicht gegeben. Mit anderen Worten, der Brief soll angekommen sein. Eine Antwort von Fernandes blieb laut Staatsanwaltschaft jedoch aus. Der österreichische Mathematiker Martin Novak ist mit sofortiger Wirkung aus der österreichischen Akademie der Wissenschaften ausgetreten. Das teilte die Akademie selbst mit. Novak stand wegen seiner engen Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der Kritik. Selbst nach dessen Verurteilung hielt er die Freundschaft aufrecht. Epstein hatte Novaks Forschung mit Millionen gefördert und ihn sogar in seinem Testament bedacht. Mit dem Rücktritt kommt der Mathematiker einem Ausschluss zuvor. Innerhalb der Akademie hatte bereits ein Ethikkomitee die Überprüfung seiner Epstein-Verbindungen aufgenommen. Zuvor war Novak wegen seiner häufigen Erwähnung in den Epstein-Akten bereits von seiner Tätigkeit an der Harvard-Universität freigestellt worden. Der Krieg im Iran sorgt weiter für Spekulationen. Stehen vielleicht doch Verhandlungen bevor oder droht sogar eine weitere Eskalation? Am Freitag kündigten die Vereinigten Arabischen Emirate an, sich an einer Marineoperation zur Öffnung der Straße von Hormus zu beteiligen. Damit würden sie faktisch in den Krieg eintreten. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf eigene Recherchen. Demnach bemühen sich die Emirate auch um die Beteiligung weiterer Staaten. Welche ist bislang unklar. Zuvor hatte die US-Regierung laut Medienberichten beschlossen, rund 10.000 zusätzliche Soldaten in die Golfregion zu verlegen. Offenbar handelt es sich um Luftlandetruppen. Gleichzeitig verlängerte Washington ein Ultimatum zur Öffnung der Straße von Hormus bis zum 7. April. Beobachter sehen darin ein mögliches Zeichen. Die USA könnten Zeit für einen größeren Truppenaufmarsch gewinnen wollen. Auch aus der Region selbst kommen neue Hinweise. Saudische Medien berichten, der Iran ziehe Truppen auf der Insel Karg zusammen, offenbar in Erwartung von Angriffen. US-Präsident Donald Trump erklärte dagegen erneut, Teheran bitte um Waffenruhe.
They are begging to make a deal, not me.
Sie betteln darum, einen Deal zu machen, nicht ich. Und jeder, der gesehen hat, was dort drüben passiert, würde verstehen, warum sie einen Deal wollen.
Der Iran weist solche Darstellungen zurück. Auch Deutschland und Pakistan sprechen nur von indirekten Kontakten über Vermittler. Von einem Betteln Teherans ist dabei nicht die Rede. Und weitere Aussagen Trumps sorgen für Irritationen. So behauptet der US-Präsident, europäische Staaten hätten ihm Marineunterstützung förmlich aufgedrängt.
Now they all want to help.
Jetzt wollen sie alle helfen. Als sie vernichtet wurden, die andere Seite vernichtet wurde, sagten sie, wir würden liebend gerne Schiffe schicken. Ein paar von ihnen haben sogar eine Erklärung abgegeben. Wir wollen uns beteiligen, wenn der Krieg vorbei ist. Nein, man soll sich beteiligen, wenn der Krieg beginnt oder sogar bevor er beginnt. Großbritannien hat vor 3 Wochen gesagt, wir schicken unseren Flugzeugträger, die übrigens nicht die besten Flugzeugträger sind. Die sind Spielzeug verglichen mit dem, was wir haben. Aber wir schicken unseren Flugzeugträger, wenn der Krieg vorbei ist. Ich habe gesagt, oh, wunderbar, vielen Dank, brauchen wir nicht. Wir kommen schon zurecht.
Diese Aussagen werfen neue Fragen auf. Wie realitätsnah ist die Wahrnehmung Trumps? Unterdessen wächst die Sorge vor wirtschaftlichen Folgen des Irankriegs. Saudi-Arabiens Finanzminister Mohammed al-Jadan zog einen Vergleich mit der Corona-Zeit. Beobachter sehen darin ein mögliches Signal. Könnten erneut Einschränkungen vorbereitet werden? Auch die Internationale Energieagentur hatte bereits Maßnahmen ins Spiel gebracht, darunter Homeoffice und Einschränkungen der Mobilität. Der Chefökonom der Internationalen Lebensmittelorganisation, Maximo Torero, warnte zudem vor einer Ernährungskrise.
Die Düngemittelpreise sind bereits stark gestiegen. Granulierter Harnstoff aus dem Nahen Osten verteuerte sich in der ersten Märzwoche um 19%. Da Erdgas ein zentraler Bestandteil für die Herstellung von Stickstoffdüngern ist, könnte dies in der ersten Hälfte des Jahres 2026 zu einem weiteren deutlichen Anstieg von 20-50% führen.
Kritiker vermuten, solche Szenarien könnten nicht nur der Vorsorge dienen, sondern auch politische Ziele verfolgen. Diese Einschätzung teilt auch Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet.
Wenn jetzt die Internationale Energieagentur und andere globale Institutionen vor der schlimmsten Wirtschaftskrise oder Industriekrise warnen, dann ist das natürlich auch eine Form des Pre-Teachings, also sie bereiten langsam darauf vor, dass da etwas kommen wird. Das erinnert natürlich auch daran, wie etwa die WHO immer wieder vor Vogelgrippe, Schweinegrippe etc. gewarnt hat. Und dann kommt einmal der richtige Zeitpunkt, wo dann die Mainstream-mediale Panik ausgerollt wird. Sie wollen, dass wir Angst bekommen und alle anderen Themen vor dieser Angst dann zurücktreten. Sie wollen, dass wir in den Überlebensmodus schalten, also Angst haben, dass wir verhungern, dass wir uns das Leben nicht mehr leisten können, damit wir nicht mehr auf die Unfähigkeit der Politiker schauen, auf die Korruption, auf das unfähige Politpersonal, auf die Verbrechen, auf Epstein, auf die Kriegstreiber. Das muss man wissen und darauf sollte man nicht hereinkippen, wiewohl natürlich die Raketen auf Öl- und Gasversorgung im Nahen Osten und in der Ukraine reale Konsequenzen haben werden.
Auf 1 wird auch weiterhin alle Folgen des Irankriegs für Sie im Blick behalten. Doch nur mit Ihrer Unterstützung können wir das leisten. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Der Skandal um die vertuschte Vergewaltigung im Berliner Bezirk Neukölln zieht weitere Kreise. Jetzt wurde bekannt, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die zuständige Stadträtin Sarah Nagel von der Linken. Der Vorwurf lautet Strafvereitelung im Amt. Auch gegen Mitarbeiter der Jugendeinrichtung, in der Missbrauch stattfand, laufen Verfahren. Das bestätigte Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Bereits am Vortag hatte die Bezirksverordnetenversammlung Neukölln einen Abwahlantrag der CDU gegen Nagel abgelehnt. Neben der Linkspartei stimmten auch SPD und Grüne dagegen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Oegel kritisierte das scharf. Dass die Fraktionen von SPD und Grünen diese Initiative blockieren, ist ein Skandal. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Julian Potthast zog zudem Parallelen zu ähnlichen Fällen in England. Dort hätten pakistanisch-muslimische Banden, sogenannte Grooming-Gangs, systematisch Mädchen missbraucht.
Die Behörden in England schauten weg aus Angst vor dem Rassismusvorwurf, aus Angst, die Vielfalt zu gefährden. Die britische Untersuchungskommission hat es später schwarz auf weiß bestätigt. Politische Korrektheit hat hier Kinder geopfert. Genau dasselbe passiert jetzt hier in Neukölln.
Der Neuköllner Kreisverband der Linken hat sich seit rund 10 Tagen nicht mehr öffentlich zu dem Fall geäußert. Stattdessen veröffentlichte die Partei in dieser Woche den Entwurf eines Wahlprogramms. Darin fordert sie zum Schutz vor sexuellen Übergriffen Projekte, die sich mit Geschlechtergerechtigkeit, Trans- und Querfeindlichkeit, patriarchalen Normen und Männlichkeitsidealen auseinandersetzen. Diese müssten zudem rassismuskritisch arbeiten. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens bewertet das deutlich. Genau diese ideologische Verblendung hat zur Vertuschung der Vergewaltigung geführt. Die Linke erhebt sie nun erneut offiziell zum Programm. Wie es dem Opfer in Neukölln aktuell geht, ist öffentlich nicht bekannt. Ein Fall aus Spanien sorgt derweil für Aufmerksamkeit. Dort starb am Donnerstag die 25-jährige Noelia Castillo durch begleiteten Suizid. Ihr Entschluss war Folge einer Gruppenvergewaltigung im Jahr 2022. In den Mainstream-Medien wird über den Fall berichtet, allerdings meist unter dem Fokus der Sterbehilfedebatte. Der eigentliche Auslöser, die Gruppenvergewaltigung, wird dabei oft nur am Rande erwähnt. Die Zensur nimmt weiter zu. Am Donnerstag beschloss das EU-Parlament ein Gesetz gegen KI-generierte Fake-Bilder. Im Fokus stehen vor allem gefälschte Pornobilder im Netz. Das Verbot soll in einigen Monaten in Kraft treten. Gleichzeitig wurde ein anderes Vorhaben erneut gestoppt. Die sogenannte Chat-Kontrolle scheiterte im EU-Parlament bereits zum 3. Mal vorerst. Bundeskanzler Friedrich Merz will dies offenbar nicht hinnehmen. Er zeigte sich wörtlich tief enttäuscht und kündigte an, das Vorhaben nun national voranzutreiben. Noch im Sommer soll ein entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt werden. Kritik kommt unter anderem vom ehemaligen EU-Abgeordneten Patrick Breyer. Er warnt, sie werden es wieder versuchen. Laut Kritikern würden die Eingriffe unter dem Deckmantel des Schutzes von Kindern und Frauen immer weiter ausgeweitet. Durch ein bahnbrechendes Urteil aus den USA haften Konzerne wie Meta und Google künftig dafür, dass sie süchtig machende Mechanismen genutzt haben. Denn diese Folgen waren den Entwicklern von Anfang an bewusst, wie der ehemalige Facebook-Präsident Jean Parker bereits 2017 zugab.
Der Denkprozess hinter der Entwicklung dieser Anwendungen ist der, Facebook hat das als erstes Unternehmen wirklich verstanden. Es ging vor allem darum, wie man so viel Zeit und Aufmerksamkeit wie möglich in Anspruch nehmen kann. Das bedeutet, dass man ab und zu einen kleinen Dopaminkick geben muss. Es ist eine Rückkopplungsschleife sozialer Bestätigung, genau die Art von Sache, die sich ein Hacker ausdenken würde, weil man eine Schwachstelle in der menschlichen Psychologie ausnutzt. Und ich glaube einfach, wir Erfinder, all diese Leute haben das bewusst verstanden und wir haben es trotzdem gemacht.
Und Parker weiter?
Gott allein weiß, was das mit den Gehirnen unserer Kinder anstellt.
Geklagt hatte übrigens eine Nutzerin, da soziale Medien zu Depressionen, Angst, Schlaflosigkeit bis hin zu Suizidgedanken führten. Wie viele weitere Klagen folgen werden, wird sich zeigen. Das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige ist in Österreich beschlossene Sache. Das kündigte SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler auf einer Pressekonferenz am Freitag an. Lediglich die Frage der Umsetzung sei noch offen. Ein Vorschlag für eine technische Lösung soll bis Ende Juni vorliegen. Auf der Pressekonferenz wurde betont, dass es dabei keine Klarnamenpflicht geben soll. Beobachter fragen sich allerdings, wie Nutzer ihr Alter bestätigen sollen, ohne dabei ihre Identität preiszugeben. Zusätzlich zur Alterskontrolle sollen Kinder bereits in der Schule lernen, vermeintliche Desinformationen zu erkennen. Dazu soll ein eigenes Schulfach namens Medien und Demokratie im Umfang von 2 Wochenstunden geschaffen werden. Auch der Informatikunterricht soll um die Risiken von künstlicher Intelligenz erweitert werden. Um dafür den nötigen Raum zu schaffen, wird der Lateinunterricht reduziert. Am heutigen Freitag fand im Brandenburger Landtag die 10. Anhörung der Enquete-Kommission zu Corona statt. Thema waren die Auswirkungen der Zutrittsbeschränkungen auf die Wirtschaft, also Handel und Gastronomie. Geladen waren zahlreiche Fachleute aus der Wirtschaft, der Informatiker Marcel Barz und auch die Sängerin Julia Neigel. Bei unserem Redaktionsschluss war die Sitzung noch nicht beendet. Und wir kommen zum Interview des Tages. Die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit richtet sich derzeit ganz auf die Straße von Hormus. Doch manche Beobachter warnen bereits, im Schatten des Iran-Krieges könnte US-Präsident Donald Trump sich auch die Kontrolle über eine andere Wasserstraße sichern. Im Zentrum der Überlegungen steht der Panama-Kanal, der Atlantik und Pazifik verbindet. Auf 1 Außenpolitik-Redakteurin Cornelia Kirchweger hat analysiert, was den Kanal für Trump so reizvoll machen könnte.
Trump hat eine gute Fähigkeit, irgendwelche Gründe zu erfinden, ungeachtet der historischen oder faktischen Tatsachen. Er sagt, Panama hat die Verträge von 1977 verletzt. Der Kanal stünde unter dem Einfluss von China. Dann würde Panama zu hohe Gebühren für US-Schiffe und für die Marine verlangen. Und Iran und China beeinflussen den Kanal illegal. Und es gäbe hier eine Kuba-Panama-Iran-Achse, wo illegale Öl- und Warenlieferungen aus Venezuela hin und her transferiert werden. Bei seiner Antrittsrede im Jänner 2025 hat Trump schon angekündigt, wir holen uns den Panama-Kanal zurück. Und das Verteidigungsministerium muss Pläne für die Entsendung von Truppen ausarbeiten. Also das ist schon sehr konkret. Ja. Und notfalls, hat es geheißen, werde er den Kanal mit Militärgewalt reklamieren. Hexes war unter Außenminister und Kriegsminister. Die beiden haben Panama Anfang 25 besucht. Und Trump hat hier auch ein, wie soll ich sagen, ideologisches Argument ins Spiel gebracht, dass der Kanal von Amerikanern für Amerikaner gebaut wurde. Aha. Da komme ich noch darauf zurück. Mhm. Panamas Präsident José Raúl Mulino, wie hat er darauf reagiert? Ist eine rechtskonservative Regierung, hat also, was Grenzsicherung und Migranten betrifft, stimmt er mit Trump überein, aber sonst gibt es ein gespaltenes Verhältnis. Mulino sagt, die Trump-Förderung sei völkerrechtswidrig. Die Vorwürfe sind Lügen. Die Souveränität des Panama-Kanals ist nicht verhandelbar. Der Kanal gehöre unveräußerlich dem panamaischen Volk. Mhm. Und es gab aber dann eben massiven US-Druck. Da hat Panama Zugeständnisse gemacht, vor allem in Richtung, was China betrifft. Es werden also Abkommen mit China nicht mehr verlängert oder vorzeitig gekündigt. Und die USA haben ihre militärische Präsenz in der Region dort verstärkt. Panama hat sich schon an die UNO gewandt, wegen Gewaltandrohung seitens der USA. Okay. Was ist momentan dort? Der Kanal ist ja wieder aus einem Süßwassersee gespeichert, da komme ich dann noch drauf zurück. Ja. Dort gibt es zurzeit Wetterextreme in der Region und ein niedriger Wasserstand. Jede Durchfahrt braucht 200 Millionen Liter Süßwasser, damit die Schleusen geflutet werden. Und die Durchfahrt ist auch begrenzt. Es gibt lange Wartezeiten und die werden dann die Slots werden sogar per Auktion vergeben.
Ja. Conny, du hast es gerade eben schon angedeutet. Das panamaische Volk macht hier einen Besitz klar. Ja? Ja. Aber wie ist das jetzt wirklich rechtlich? Wem gehört denn der Panama-Kanal und warum ist er für die USA so wichtig?
Also der Panama gehört bis Ende 99, hatte die USA die volle Kontrolle über diesen 16 Kilometer Streifen der Kanalzone. Seit 99 gehört er zu 100% Panama, der Regierung. Mhm. Der Verwalter ist eine staatliche Behörde und der Kanal ist laut Verfassung unveräußerliches Erbe der panamaischen Nation. Die rechtliche Basis sind die sogenannten Torrijos-Carta-Verträge von 1977 mit Jimmy Carter unterzeichnet und dem damaligen panamaischen Regierungschef. Und darin wurde aber auch festgelegt, eine ständige Neutralität des Kanals. Und daran hängt sich Trump auf, weil er sagt, China hat zu viel Macht über diesen Kanal und das ist nicht mehr neutral. Der Kanal muss für Schiffe und Nationen zu friedlichen Bedingungen zur Verfügung stehen, auch in Kriegszeiten. Das ist auch festgelegt. Was will Trump? Es geht hier um einen Machtkampf im Grunde mit Peking, weil China hat dort massiv in Infrastruktur entwickelt, hat wichtige Häfen an beiden Kanalenden und hat sogar eine vierte Brücke über den Kanal begonnen. Da ist aber gerade 20% fertiggestellt und momentan liegt das komplett auf Eis, auf US-Druck natürlich. Aha. Und China hat sogar überlegt, ein Konkurrenzprojekt zu machen, nämlich den Nicaragua-Kanal. Dazu gab es schon einen Spatenstich, aber das liegt jetzt auch auf Eis. Mhm.
Warum liegt das auf Eis? Fehlen die finanziellen Mittel?
Ja, es ist finanziell ein Problem, ja, und auch technisch. Mhm. warum für die USA so wichtig? Da geht es wirklich um die wirtschaftliche Sicherheit der USA, Kosten und Lieferketten. 40% des gesamten US-Containerverkehrs gehen durch diese Wasserstraße. Trump will einen Vorzugstarif oder vielleicht sogar freie Fahrt für US-Schiffe. Und der Panama-Kanal ist ja eine wunderbare Abkürzung zwischen der US-Ost- und Westküste. Und daher, und man spart sich viel Zeit, sonst müsste man 8000 Kilometer weiter um das Kap Horn fahren.
Ja, ja.
Und das kostet Zeit und Treibstoff. Mhm. USA ist der größte, ja.
Die Umquerung vom Kap Horn ist ja nun auch nicht so ganz ungefährlich, ne?
Richtig, ja. Der größte Nutzer ist also die USA und zweitgrößter Nutzer ist China. Mhm. Und dann geht es auch um eine militärisch-strategische Dominanz der USA, weil ja natürlich die Mobilität der Marine und hier ganz gut gewährleistet ist. Man kann die Kriegsschiffe schnell zwischen Atlantik und Pazifik verlegen, mhm. sonst wäre das eine Weltreise. Und Trump ist der Meinung, dass dieser Kanal in Krisenzeiten niemals für das US-Militär gesperrt werden darf. Es ist also kein Wunder, dass er auch über diese Wasserstraße Kontrolle haben will.
In der vollständigen Version des Gesprächs mit Cornelia Kirchweger sehen Sie auch, warum in der Panama-Region durch Cloud Seeding ein ökologisches Desaster drohen könnte und eine Einschätzung der Situation an der Straße von Hormuz. Auch über die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs berichtet auf 1 für Sie konstant. Diese tagesaktuelle Berichterstattung können Sie unterstützen mit einer Spende über das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.